Ressourcen.
Ich Laudenburg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten vom Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jack Nighthawk und ich begrüße Sie zum Spooktober Tag 17. Wir bewegen uns im guten Mittelfeld und nehmen langsam Anlauf auf das Finale. Heute möchte Katrin vom Geistercafé Sie mit einer kleinen Geschichte erfreuen. Es geht um die letzte Kerbe. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber für mich sieht das aus wie ein Artefakt. Und zwar ein verfluchtes Artefakt. Schauen wir doch mal, was der Internetgott zu diesem Artefakt sagt. Verfluchte Gegenstände sind magische Gegenstände mit potenziell negativen Auswirkungen. Nicht selten vereinen sie Vor- und Nachteile oder scheinen ausschließlich nutzbringende Gegenstände zu sein, bis man sie benutzt. Dann zwingen sie ihren Besitzern, schwierige Entscheidungen zu treffen. Tja, sicher. Was meinen Sie denn, wie ich in diesen Haushalt gekommen bin?
Eigentlich wollte ich den beiden schon längst meinen Willen aufzwingen, aber...
Hey, sie machen den Spooktober. Und irgendwie bin ich doch ein Teil davon.
Nicht wahr?
Also genießen Sie die kleine Geschichte. Doch zuvor habe ich noch was für Sie.
Nämlich dies.
Die Todesart des Tages.
Ihr wolltet doch immer schon mal wissen, wie Jack und Josie ums Leben gekommen sind. Hier ein paar wahre Beispiele, die sich genau so zugetragen haben. Nur die Orte, Namen und Daten haben wir geändert.
Messerstich. Jack wollte sich in den Stadtrat wählen lassen und mit einer riskanten Aktion die Sympathien der Öffentlichkeit für sich gewinnen. Sein Plan bestand darin, sich vor dem Haus selbst ins Bein zu stechen und so zu tun, als sei er überfallen worden, um dann als Held seine Kandidatur vom Krankenhausbett aus zu erklären. Als Jack sich das Messer jedoch in den Oberschenkel stach, traf er dabei versehentlich eine Arterie und verblutete am Straßenrand.
Die letzte Kerbe von Vincent Bleak aus dem Buch 5 Minuten Angst – Horror-Kurzgeschichten. Der Herbstregen hing wie grauer Firnis über dem einsamen Gutshaus, als Daniel Haber das Erbe seines Onkels betrat. Das Gemäuer ächzte, Wind pfiff durch zerbrochene Scheiben und trug den süßlich-metallischen Geruch von altem Blut durch die Flure. In der Mitte des Speisezimmers wartete ein wuchtiger Holztisch aus schwarzer Eiche, schwer wie ein Sargdeckel, von dem das geerbte Inventarverzeichnis eigens gewarnt hatte. Seine Platte war übersät von handbreiten Einkerbungen, strenge Reihen zu je 5 Strichen, akkurat voneinander getrennt, bis auf die letzte, deren 10. Markierung fehlte. Daniel strich mit zögernder Neugier über das Holz. Die Kerben wirkten frisch, als habe jemand gestern eine scharfe Klinge hineingetrieben. Zwischen den Spänen lag bröckelnder Staub, doch keine Spur von Schimmel. Diese unheimliche Sauberkeit ließ den neuen Besitzer frösteln. Trotzdem stellte er seine Umzugskartons neben das Ungetüm. Der Tisch war zu massig, um ihn allein zu verrücken. Am nächsten Morgen erschien der einzige Nachbar, Herr Zeitler, ein hagerer Mann, mit wettergegerbtem Gesicht und Augen, die zu viel gesehen hatten. Kaum hatte er die Haustürschwelle überschritten, fiel sein Blick auf das Möbelstück und alle Farbe wich aus seinen Wangen. »Er steht also noch«, murmelte er, als spräche er von einem Feind, der nie schläft. Auf Daniels Nachfrage erzählte der Alte eine düstere Dorflegende. Jeder Eigentümer des Hofes habe jeden Tag gezwungen, eine Kerbe schlagen müssen. Wenn die letzte Reihe vollendet sei, fordere der Tisch den Preis. Das Leben seines Herrn. Daniel lachte tapfer, wies Seidlers Worte als abergläubisches Geschwätz zurück und begleitete den Nachbarn zur Tür. Doch als er am Abend über die polierte Oberfläche strich, spürte er einen eigenartigen Druck im Holz, als würde etwas darunter warten. Er legte sein Taschenmesser beiseite, schaltete das Licht aus und zog sich zurück. Die Nacht blieb unruhig. Wind und Dielen knarrten im Takt eines unsichtbaren Metronoms. Kurz vor Morgengrauen glaubte er, ein leises Scharren zu hören. Ein Geräusch, das an Stahl erinnerte, der über Eiche gleitet. Die Morgensonne zeigte etwas, das alle Skepsis in Angst verwandelte. Neben den neuen Kerben klaffte eine neue, makellose, gerade Linie. Daniel erstarrte. Niemand außer ihm hatte Zugang zum Haus. Der Gedanke, Seidler könne eingedrungen sein, zerschlug sich nach einer hektischen Kontrolle aller Türen und Fenster. Keine Schlösser waren gebrochen, kein Schritt im Staub. Der Tisch schien sich selbst zu markieren. Wissenschaftlicher Eifer verdrängte kurze Zeit die Furcht. Daniel wühlte sich durch den Keller, fand eine Truhe mit vergilbten Papieren ehemaliger Besitzer. Tagebuchblätter aus 3 Jahrhunderten beschrieben dasselbe Ritual. 5 Striche pro Reihe, immer weiter, bis der letzte stand. Dann folgte das Sterbedatum des Schreibers. Oft nur Stunden später. Zwischen den Seiten klebten Bluttropfen. Längst braun, aber unverkennbar. Die Nacht brach herein, schwer wie ein Bleigewicht. Daniel mied das Esszimmer, doch gegen Mitternacht zog ihn ein unerklärlicher Zwang zurück. Die Lampe warf einen gelben Kreis auf die schwarze Platte. Sein Messer lag dort, wo er es nicht zurückgelassen hatte. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Er hob die Klinge, als steuerte eine fremde Hand sein Handgelenk und hörte das Holz förmlich atmen. Der Schnitt kam ohne Anstrengung, sauber wie ein Ritzer durch menschliche Haut. Kaum war der Stahl zurückgezogen, vibrierte ein dumpfes Grollen im Tisch, das in Daniel widerhallte. In Panik flüchtete er in die Küche, doch dort schmeckte selbst Wasser nach Sägemehl. Draußen kroch der Wind heulend um das Haus. Jeder Laut klang, als ritze eine unsichtbare Klinge ins Holz. Die zweite ungewollte Kerbe lauerte am nächsten Morgen auf ihn. Danach folgte eine dritte. Der Tisch füllte die Reihe, obwohl Daniel sich schwor, nie wieder ein Messer anzusetzen. Er versuchte, das Möbel loszuwerden. Zu zweit, mit einem Möbelpacker, hiefte er den Koloss langsam über die Stufen ins Freie. Reifen seines Transportwagens knirschten im Kies. Doch kaum erreichten sie den vereinsamten Feldweg, rollte das Gefährt rüber und der Tisch rutschte in den Morast. Während sie ihn aufrichteten, glich das Holz plötzlich einer trockenen, splitterfreien Oberfläche, als sei jede Spur von Erde abperlt. Der Packer starrte fassungslos und weigerte sich weiterzumachen. Ohne Hilfe war Daniel machtlos. Er zog den Tisch zurück ins Haus, weil er nichts anderes tun konnte. In dieser Nacht war der Regen lauter, das Heulen des Windes wilder. Daniel hörte ein Kratzen aus dem Esszimmer, wollte sich zudecken über die Ohren ziehen, doch ein metallischer Laut zerschnitt die Stille. Ein weiterer Schnitt war gesetzt. Die 4., 5. und 6. Kerbe erschienen, ohne dass eine menschliche Hand sie führte. Mit jeder neuen Markierung schien Daniel schwächer zu werden. Sein Gesicht verlor Farbe, Augenringe schwollen dunkel. Der Tisch zog ihn aus wie einen weichen Schwamm. Selbst das Spiegelbild in der Badezimmertür erschien älter, eingefallen. Er suchte Rat im Dorfarchiv. Alte Zeitungsnotizen bestätigten Seidlers Geschichte. Ein Landwirt 1923, halbtot am Tisch gefunden, Messer noch warm. Eine Witwe 1857, tot zusammengebrochen, letzte Kerbe noch feucht. Der Pfarrer, der einst versucht hatte, das Ding zu segnen, verstarb an einem unerklärlichen Fieber. Die Chronik endete stets mit derselben Formulierung. Die Platte war voll. Als die 9. Kerbe stand, verließ Daniel das Haus und schlief im Auto. Doch selbst dort hörte er das tickende Geräusch, als schlage etwas gegen Holz und Knochen zugleich. In bleierner Dämmerung taumelte er zurück. Der Tisch stand reglos, wirkte jedoch hungrig. Zeitler suchte den Gequälten am 10. Tag erneut auf. Er fand Daniel auf dem Küchenboden, zitternd vor Erschöpfung. Zeitler lud ihn auf, brachte ihn zu seinem Hof und riet zur Verbrennung des Tisches. Daniel nickte stumm. Gemeinsam rollten sie den Koloss in den Stall, schleuderten Benzin darüber, warfen Streichhölzer. Doch die Flammen leckten nur kurz an der Oberfläche und erloschen, als sei das Holz nicht brennbar. Dicker schwarzer Rauch kroch empor, schmeckte nach geronnenem Blut. Mit geschwärzter Haut flohen die Männer ins Freie. Als sie später zurückkehrten, stand der Tisch unversehrt. Die Platte glänzte nur noch dunkler. Auf der unvollständigen Reihe fehlten jetzt nur 2 Kerben. Zeitler fluchte, murmelte ein Vaterunser, drängte Daniel, das Haus endgültig zu verlassen. Doch Daniel konnte kaum atmen, sein Gesicht war aschfahl. Ein unsichtbares Band zog ihn zurück in die Nähe des Möbels, als wolle das Holz ihn nicht entlassen. Die Nächte verwandelten sich in eine einzige wabernde Schattenmasse. Daniel sah im Flur Silhouetten alter Besitzer, reglose Gestalten, die ihre Hände auf die Platte legten, so fest, bis das Holz sie verschluckte. Mit jedem Tag verlor er ein Stück seiner Willenskraft. Am Abend der vorletzten Kerbe hörte Zeitler aus der Ferne Daniels Schrei, ein Laut wie von einem Tier, dem die Kehle aufgeschnitten wird. Doch ehe der Nachbar eingreifen konnte, legte sich tiefe Stille über das Gut. Zeitler stürmte durch den Regen, schlug gegen die Haustür, holzte sie notfalls ein. Drinnen fand er Daniel auf dem Boden, die Augen weit offen, doch ohne Leben. Seine rechte Hand hielt das Taschenmesser, die linke ruhte auf der Tischplatte, als suche er Halt. Die 10. Kerbe glänzte dunkelrot. Zeitler riss die Finger von dem Holz, aber an der frischen Wunde tropfte kein Blut. Alles Flüssige war sofort eingesogen. Schwere Stille füllte den Raum. Zeitler begriff, nicht Daniel hatte die letzte Markierung gezogen, sondern der Tisch selbst, vielleicht durch die Hand des Besitzers, vielleicht durch etwas darunter. Der alte Mann wich zurück. Der Tisch stand reglos und wirkte doch lebendig, als wölbe er sich in einem unhörbaren Atemzug. Zeitler, von Verzweiflung getrieben, packte die Beine des Möbelstücks, rollte es mit einer Kraft, die sein Alter nicht erklären konnte, hinaus in den Regen. Er schleppte es bis an die steile Böschung des Flusses. Schlamm verschmierte die Beine. Donnergrollen war weit entfernt. Mit einem letzten Fluch stieß der Nachbar den Koloss hinab. Dunkle Wogen schluckten das Holz, Strudel rissen daran. Schließlich versank die Platte und das Wasser glättete sich wie ein unbeteiligtes Auge. Einen Augenblick lang glaubte Zeitler an Erlösung. Doch kaum wandte er sich ab, hörte er ein Schlagen in der Tiefe, dumpf und rhythmisch. Das Flussbett bebte leicht, als steppe etwas Schweres hinab auf Grund. Der Alte floh, doch das Geräusch verfolgte ihn im Traum. Ein stetiges, ruhiges Pochen, wie das Ticken einer Uhr aus Eichenholz. Als die Morgendämmerung blutrot über den Feldern aufstieg, wagte Zeitler einen Blick zum Gut. Im Fenster des Speisezimmers spiegelte sich ein dunkler Umriss. Die Silhouette des Tisches stand dort, scheinbar trocken und makellos. In der ersten Reihe glänzte eine neue Kerbe. Die Initialmarkierung eines neuen Zyklus. Kein Mensch hatte sie gezogen. Die Dorfchronik verzeichnete später Daniels Tod als plötzlichen Herzstillstand. Zeitler schwor, das Haus niemals wieder zu betreten. Doch in stillen Nächten hörte er gelegentlich von dort ein leises Kratzen, ein Wispern in der Luft, als ginge Stahl über Holz und zugleich über Knochen. Dann sah er in Gedanken die Platte vor sich, sah, wie jede Kerbe sich füllte, sah, wie das Holz nach dem nächsten Besitzer verlangte. Einem Opfer, das vielleicht schon am Tor stand. Niemand weiß, ob der Tisch je zufrieden sein wird. Die Reihen wachsen in ihrer unsichtbaren Ordnung, erzählten sie etwas, das außerhalb jeder menschlichen Zeit liegt. Doch eines bleibt gewiss, sobald die letzte Kerbe einer Reihe geschlossen ist, verstummt das Herz des Besitzers und der Tisch wartet auf den nächsten.
Ich Lordenburg, da flackert ein Licht, ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür, Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Katrin lauscht aus dem Harzer Wald, dort wispert die Nacht, uralt und kalt. Sagen und Mythen erwachen zum Klang, ein Echo der Geister so tief und so bang. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Rätselgeschichten so fein, an düsteren Orten wir laden euch ein. Paranormale Spuren im Wind zeigen, wie nah uns die Geister sind. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Für alle verlorenen Seelen gemacht, ein Ort voller Wunder in finsterer Nacht. Wer horcht, der spürt, was unsichtbar weht, ein Zuhause im Dunkeln, das Geistercafé. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.